Es ist eben ein Beweismittel, denn er filmt ja von seinem Helm, also aus seiner Perspektive, oder man könnte eben auch sagen, aus einer Ego-Shooter-Perspektive heraus seine Taten und was er da getan hat. Und wir haben eben dann zusätzlich auch noch eine Tonspur. Das heißt also, das Interesse an der Stelle ist eben festzustellen, denn Verhandlungen vor einem Strafgericht haben das Prinzip der Mündlichkeit. Also das Urteil wird gefällt auf Grundlage dessen, was dort mündlich verhandelt wird und nicht auf Grundlage dessen, was alle irgendwie wissen oder mal wo gesehen haben. Es muss dort vorkommen, damit es auch dann Grundlage bieten kann für das Urteil. Deswegen muss man das eben auch in Augenschein nehmen, dieses Video, auch wenn das natürlich eine große Belastung ist, gerade für die Nebenklägerinnen und Nebenkläger, die damit Aufnahmen von Situationen ausgesetzt werden, die den Angeklagten zeigen, wie er im Fall der Synagoge versucht hat, sie zu töten. Oder, wenn wir jetzt auf die Angehörigen von Jana und Kevin schauen, eben zeigen, wie diese beiden Menschen getötet werden. Denn das ist das, was in diesem Video unter anderem zu sehen ist.
Und gleichzeitig ist natürlich dieses Video der Taten ein integraler Bestandteil dessen, was der mutmaßliche Täter wollte, nämlich eine Öffentlichkeit für diese Gewalt, die er dort ausübt. Dieses Video wurde also heute im Verhandlungstag gezeigt. Was waren andere wichtige Bestandteile des Prozessgeschehens heute?
Zu Beginn ging es auch noch um die Frage Ladung von Zeugen und Zeugen. Wenn Zeugen geladen werden, dann müssen sie vor Gericht erscheinen, können notfalls vorgeführt werden und müssen dann in aller Regel auch aussagen. Hier ging es um Zeugen und Zeugen, bei denen das im Zweifel nicht der Fall ist, nämlich um den Vater, die Mutter und die Schwester des Angeklagten, die sich auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht aufgrund des Verwandtschaftsverhältnisses berufen können und dann nicht aussagen müssen. Da muss man kurz ein bisschen ausholen. Sie stehen also auf der Liste der Zeugen und Zeugen. Es ist also erstmal zu erwarten, dass sie geladen werden. Jetzt teilt die Richterin mit, dass sie abladen möchte, also dass sie nicht kommen brauchen. Warum tut sie das? Sie tut das, weil ihr einer der beiden Anwälte des Angeklagten drei inhaltlich gleichlautende und auch gleich formulierte Schreiben übermittelt hat, die er in seinem Briefkasten gefunden hat, sagt er, nämlich also der drei Angehörigen seines Mandanten, in denen sie sagen, sie nutzen ihr Zeugnisverweigerungsrecht und wollen nicht aussagen. Und die Richterin teilt die Vorsitzende Frau Mertens dazu ergänzend mit, diese Schreiben seien auch nochmal zusätzlich bei dem Gericht eingegangen, unterschrieben. Jetzt ohne irgendwie größeren Briefkopf, aber seien da angekommen. Das klingt ja erstmal sehr naheliegend, dass also nahe Angehörige sagen, ich möchte hier nicht aussagen, insbesondere nicht in diesem Verfahren. Trotzdem hat es zu einer Auseinandersetzung geführt mit Vertreterinnen und Vertretern der Nebenklage, die eben sagen, Entschuldigung, der Anwalt des Angeklagten findet in seinem Briefkasten Schreiben von Zeuginnen und Zeugen, die mutmaßlich ihn belasten könnten. Und die also da sagen, sie wollen nicht aussagen. Wissen wir wirklich, dass sie das selber unterschrieben haben? Gibt es hier nicht auch eine Interessenskollision? Hat vielleicht dieser Anwalt sie dazu beraten? Er sagt nein, er hat das nicht getan. Jedenfalls, was einige der Vertreterinnen und Vertreter der Nebenklage fordern, ist, dass diese drei Personen trotzdem geladen werden und gefragt werden, ob sie aussagen wollen oder nicht aussagen wollen. Darüber hat das Gericht aber noch nicht entschieden.
Damit sind wir ja schon beim Agieren der Verteidigung des Angeklagten und wir hören einmal den Rechtsanwalt.
Also ich bin gestern zu den Erwartungen des Verfahrens angesprochen worden. Eine Strategie, habe ich zunächst gesagt, wird sich zunächst einmal nicht darstellen lassen.
Soweit der Pflichtverteidiger des Angeklagten Hans-Dieter Weber. Wie hat denn diese Verteidigung heute im Prozess agiert?
Auch die Verteidiger können ihren Mandanten befragen. Das haben sie auch getan. Und da sind immer wieder Fragen beanstandet worden durch Vertreter und Vertreterin der Nebenklage. Weil, so die Argumentation an der Stelle, dass unzulässige Fragen sind. Also zum Beispiel Fragen, die darauf abzielen, dass der Mandant irgendwas juristisch bewerten soll oder zur präzisen technischen Eigenschaften seiner Waffen, wo dann die Frage ist, kann er das überhaupt beantworten, kann er das überhaupt wissen? Und eben Fragen gestellt wurden zu Dingen, die er schon längst ausgesagt hat und die er also da wiederholen sollte. Daraus ist tatsächlich dann eine ein Stück weit andauernde Auseinandersetzung geworden, die auch zur Unterbrechung der Sitzung kurzzeitig geführt hat. Worum es ihm meines Eindrucks nach ging, Aussagen nochmal zu hören, die sagen, im Prinzip hat er sich das dann irgendwie da spontan überlegt und einen Teil seiner Taten dann sozusagen rauszunehmen und zu sagen, das war nicht eine Vorbereitung für das, was er nämlich eigentlich machen wollte, also möglichst viele Jüdinnen und Juden töten in der Synagoge, sondern das ist da irgendwie halt so vorher passiert und da war er noch gar nicht so entschlossen. Das ergibt keinerlei Sinn mit Blick auf die Aussagen des Angeklagten selbst, aus denen sich also ohne jeden Zweifel ergibt, dass es ganz definitiv sein Plan war, in diese Synagoge reinzukommen und dort so viele Menschen wie nur irgend möglich zu töten. Das hat einen etwas merkwürdigen Eindruck hinterlassen, ohne das größer zu werten, dass eben da ja die Frage Technik offensichtlich auch nicht so richtig funktioniert hat bei Herrn Weber. Vielleicht war das auch Absicht. Er ist ja jedenfalls durch die Richterin und auch durch die Nebenklage immer wieder darauf hingewiesen worden, dass man eben auch offene Fragen stellen muss in so einem Verfahren und nicht entweder da halb selbst aussagen kann oder irgendwelche Suggestivfragen stellen kann.
Darauf wurde hingewiesen im Prozess durch die Nebenklage, Anwältinnen und Anwälte. Damit scheint schon auf, dass die eine wichtige Rolle spielen, auch schon in diesem zweiten Prozesstag. Wie haben die denn sonst von ihrem Fragerecht Gebrauch gemacht?
Die haben ihr Fragerecht sehr stark genutzt an diesem zweiten Prozesstag. Das haben sie am zweiten Prozesstag auch nicht fertig abschließen können. Diese Befragung wird also fortgesetzt werden. Sie haben unter anderem die Fragen gestellt, die die Richterin in ihrer Befragung nicht gestellt hat. Denn da ging es um die Frage, mit wem war er denn in Kontakt? Wo hat er denn seine Bestätigung gefunden? Wo hat er sich mit Menschen politisch ausgetauscht, ideologisch ausgetauscht? Im Internet waren da die Antworten. Aber das ist ja nun, also es gibt ja nicht das Internet. Und da ist zum Beispiel sehr stark nachgefragt worden, auf welchen Seiten, mit wem haben sie da geschrieben? Das wollte er nicht beantworten. Und er hat auch begründet, warum er es nicht beantworten wollte. Nämlich, er will da, Zitat, seine Leute nicht anscheißen, nicht anschwärzen, was auch immer. Also er sieht da diese rechtsextremen, mutmaßlich rechtsextremen Seiten, um die es wohl gehen wird. Das erschließt sich aus dem Kontext seiner Aussagen. Davon müssen wir ausgehen, nach allem, was er da bisher erzählt hat. Die will er also schützen und deswegen nennt er sie nicht. Das hat er immer wieder betont, sowas macht er nicht.
Er nennt sie nicht, dennoch gab es konkrete Hinweise darauf, was er rezipiert hat an Medien, an Literatur. Vielleicht kannst du darauf nochmal genauer eingehen.
Was ganz klar ist, dass er es gelesen hat, ist The Great Replacement. Direkt nach dem Erscheinen will er das gelesen haben. Also hier haben wir die Verbindung zum Christchurch-Attentat und der Schrift eben dazu. Er wird auch nach anderen Referenzen gefragt, zum Beispiel der Brigade Dirlewanger, ob er die kenne als Band. Dann sagt er, als Band kennt er sie nicht, aber er kennt die Brigade Dirlewanger. Wir reden da über eine SS-Sondereinheit. Und solche Momente gibt es auch an anderen Stellen, wenn er da befragt wird. Trotzdem sperrt er sich ein Stück weit, Auskünfte zu geben und ist an anderen Stellen sehr, sehr klar. Also, dass er ein Antisemit ist, daran bleibt wirklich gar kein Zweifel. In dem auch, wie er da über Jüdinnen und Juden spricht, in dem, wie er immer wieder betont, das sind seine Feinde. Diese Menschen wollte er töten, möglichst viele von ihnen. Und was da nochmal relevant ist, er wird danach gefragt, er wollte ja diese Synagoge angreifen. Er hat diese Synagoge auch angegriffen, aber es ist ihm nicht gelungen, in die Synagoge einzudringen. Dann ist er von der Synagoge weg und hat dann auf den Kiezdöner geschossen. Und von dort aus, jetzt nochmal kurz den Verlauf nachgezeichnet, ist er dann auf der Flucht. Da wird er im Übrigen auch gefragt, naja, also was war denn da dann der Plan auf der Flucht? Was sollte denn noch passieren? Und immer wieder betont er, dass er im Kampf war und solange er noch kämpfen könne, möchte er das tun. Also er heroisiert sich da auch und inszeniert sich da auch. Und das tut er sehr bewusst. Auch indem wir auf Fragen antwortet, wir sie zum Teil absichtlich falsch beantwortet, im Sinne von, dass er so tut, als hätte er sie nicht verstanden und irgendeinen Unsinn darauf antwortet, wobei ganz klar ist, natürlich hat er die Frage verstanden, er will sie nur einfach nicht beantworten. Da gehen Vertreterinnen und Vertreter der Nebenklage, also die Anwältinnen und Anwälte, zum Teil auch sehr klar rein und sagen, ich stelle hier die Fragen, sie beantworten die. Das ist das, wie dieser Prozess funktioniert. Es ist nicht so, dass ich Ihnen jetzt sozusagen hier einen Anlass zum Reden gebe. Ich möchte gar nicht mit Ihnen reden. Ich frage Sie was, beantworten Sie das oder lassen Sie es halt bleiben? Da sind Sie sehr klar. Damit kann er nicht besonders gut umgehen. Weigert sich dann auch immer wieder, Fragen zu beantworten von bestimmten Anwältinnen und Anwälten. Und trotzdem zeigt sich da natürlich viel in seinen Antworten.
Was du jetzt schon angesprochen hast, ist der Tatverlauf. Heute im zweiten Prozesstag ging es auch um einen ganz konkreten Ort in Halle, an dem der mutmaßliche Täter eventuell noch andere Menschen ermordet hätte, nämlich den muslimischen Gebetsraum in Halle-Neustadt. Vielleicht kannst du noch mal genau erläutern, in welchem Kontext ging es denn darum?
Darum ging es mehrmals. Es ging darum bei der Frage, ob er denn noch andere Ziele hatte. Da nennt er Halle-Neustadt, da wäre irgendwas mit Muslimen, das hätte er mitbekommen. Aber auch bei der Frage, er ist nicht in diese Synagoge reingekommen, was wollte er denn dann tun? Und da sagt er ja, und das jetzt nochmal vorgeschaltet, bei der Frage, wenn er immer von 2015 spricht und sagt, da hat es angefangen, dass er überlegt hat, sowas zu planen, Menschen zu töten, Menschen anzugreifen. Da spricht er mit Blick auf 2015 noch ganz viel von Muslimen, von Arabern. Ich gebe jetzt seine Worte da wieder. Das ist das, wie er sozusagen die Kategorien, die er aufmacht. Und er wird dann gefragt, aber warum haben sie denn dann eine Synagoge angegriffen? Und da sind wir wieder beim antisemitischen Verschwörungswahn. Er spricht davon, dass hier also die Ursache sitzen würde und würde er Muslime oder Schwarze angreifen, dann spricht er vom Symptom. Mehr muss man, finde ich, nicht von ihm wiedergeben. Wir haben das an der Stelle schon relativ viel gemacht, was auch damit zu tun hat, dass eben der ganze Prozesstag, der ganze zweite Prozesstag sich mit seiner Aussage beschäftigt. Aber er hält es eben für eine Option, nachdem es mit der Synagoge nicht geklappt hat, nach Neustadt zu fahren oder andere Tatalternative, die er nennt, in die Innenstadt zu fahren. Da seien ja auch Menschen, die seine Feinde sind. Er verwendet ganz, ganz oft den Begriff Feinde und Kämpfen. Und es ist ihm sehr wichtig, immer wieder zu betonen, dass er Weißer ist, während Jüdinnen und Juden eben keine Weißen seien, sondern eben seine Feinde, die er töten wollte. In diesem Zusammenhang taucht Halle Neustadt und das Islamische Kulturcenter dort auf.
Und dieser Ort, Angriffe auf diesen Ort sollten auch thematisiert werden. Es gab Schüsse auf diesen muslimischen Gebetsraum, wo, glaube ich, auch noch ungeklärt ist, von wem die abgegeben worden sind. Also auch ein Ort, der ganz konkreter Bedrohung und Gewalt ausgesetzt ist. Und daran würde ich auch gerne die Frage anschließen, wenn genau solche Dinge in diesem Prozess thematisiert sind, was sind denn Konsequenzen, die dann aus dem Prozess herausgetragen werden müssen?
Aus dem Prozess muss natürlich herausgetragen werden, dass es ein antisemitischer Anschlag ist und dass es eben auch ein rassistischer Anschlag ist und dass es eine Ideologie ist, die sich feindlich gegen Musliminnen und Muslime richtet, was einmal ja konkrete Sicherheitsfragen aufruft, wenn es jetzt um den Schutz der Gebäude geht, aber dabei kann man ja nicht stehen bleiben. Es ist ja auch nicht damit gelöst, die Polizeipräsenz zu erhöhen, sondern es geht ja um die Frage, wie man gegen diese Positionen angehen kann und gegen die Menschen, die sie verbreiten. Und da sind wir wieder in der Auseinandersetzung mit 2015. Das, was da eben nicht geschehen ist, Leute konsequent rauszudrängen, wenn sie solche Positionen vertreten und ganz klar zu sagen, ich höre dich, ich nehme dich ernst und deswegen widerspreche ich dir und versuche, dir die Handlungsmöglichkeiten hier klein zu machen, wenn du in dieser Weise eine Ideologie vertrittst, die final zu Gewalt führt. Und das tut eine rassistische Ideologie, das tut eine muslimfeindliche Ideologie und das tut eine Ideologie, wie wir sie jetzt in diesem zweiten Prozesstag gesehen haben, die eben davon ausgeht, dass es ein, leider nochmal ein rechter Begriff im Original, einen großen Austausch gäbe, also eine verschwörungsideologische Erzählung davon, dass die Weißen in Europa oder die Weißen in Deutschland an den Rand gedrängt werden und immer mehr nicht weiße Menschen hier hereinkommen. Das ist etwas, wovon der Angeklagte auch zutiefst überzeugt ist. Und das ist aber was, was er nicht eher alleine davon überzeugt ist, sondern davon sind auch andere überzeugt. Die haben nicht zu diesen Taten gegriffen, vielleicht nur noch nicht zu diesen Taten gegriffen bei manchen von ihnen. Und es ist was, was ihn verbindet ja auch mit anderen Rechtsterroristen, aber eben auch mit Leuten, die man auf Kundgebungen sieht, die man in Beiträgen sieht, wo O-Töne von irgendeiner Straße eingefangen werden. Das ist eine Position, die bis in die Mitte der Gesellschaft hinein reicht. Und da muss man sich damit beschäftigen, was macht sie da und was machen wir damit, dass sie da ist.